Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind zusammengekommen, um uns einzustimmen auf den vierten Fastensonntag. Aus dem Kloster Waghäusel spricht zu Ihnen Pater Hermann Josef Hubka. So hören wir die erste Lesung aus dem Buch Josua. In jenen Tagen sagte der Herr zu Josua: Heute habe ich die ägyptische Schande von euch abgewälzt. Als die Israeliten in Gilgal ihr Lager hatten, feierten sie am Abend des 14. Tages jenes Monats in den Steppen von Jericho das Pascha. Am Tag nach dem Pascha, genau an diesem Tag, aßen sie ungesäuerte Brote und geröstetes Getreide aus den Erträgen des Landes. Vom folgenden Tag an, nachdem sie von den Erträgen des Landes gegessen hatten, blieb das Manna aus. Und von da an hatten die Israeliten kein Manna mehr, denn sie aßen in jenem Jahr von der Ernte des Landes Kanaan. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, was wir soeben gehört haben, das ist ein ganz wichtiger Teil von der ganzen Geschichte, wie das Volk Israel schließlich das gelobte Land geschenkt bekommen hat, als ein großes Geschenk Gottes. Wir haben dann erst einmal so diese ganzen Notlösungen noch einmal vor Augen, die dem Volk vorübergehend gegeben wurden, zum Beispiel das Manna in der Wüste. Und jetzt wird die Sache richtig, jetzt bekommt das richtig Hand und Fuß langfristig. Im ersten Moment mag mich das eigentlich so fast ein bisschen auch an unsere Geschichte erinnern. Wir bekommen hier immer die heilige Eucharistie. Und früher hat man mal in so einem Fronleichnamslied gesungen: O Manna, Himmelsbrot. Da sehen wir diese kleine weiße Scheibe und wissen, dass das Brot ist und dass das gleichzeitig der Leib Christi ist. Aber wir sehen eigentlich fast nichts. Vielleicht ist es dem Volk Israel mit dem Manna ein bisschen ähnlich gegangen. Das war schon diese Versorgung, die der Herr seinem Volk gegeben hat, aber zu sehen im Vergleich zu dem, was jetzt im gelobten Land davonstatten geht, zu sehen war halt doch ziemlich wenig eigentlich in der Wüste. Nun stellen wir uns einmal vor, wenn wir irgendwann einmal unser Notprogramm, wenn wir es mal so sagen wollen, dass wir hier auf dieser Erde, so wie sie im Moment ist, brauchen, nicht mehr bedürfen. Und wenn wir dann viel mehr noch sehen dürfen, wenn wir eigentlich so in die Hintergründe, in das Tiefe, in das Eigentliche hineinschauen dürfen. Wenn es nicht bei der weißen Scheibe bleibt, auf die wir schauen, bei der heiligen Kommunion, sondern wenn wir dem Herrn dann erst einmal ganz ohne Schleier, ohne Verblendung, ohne irgendwie eine Isolation oder so etwas, ganz 100% gegenüberstehen dürfen, ihn anschauen dürfen, bei ihm sein dürfen, so einfach ganz, so dass man es auch ganz sieht und alles, dass wir richtig dabei sind, wie die Heiligen im Himmel und so. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Und das hier, was da in dieser Lesung, in diesem Moment beim Volk Israel geschieht, das geht eigentlich in so eine Richtung. Da hat sich zwar sicherlich auch noch nicht alles ganz erschlossen, aber es ist doch zumindest einmal ein ganz wesentliches Stück dem insgesamten Geschehen näher gekommen. Und wir wissen natürlich schon auch, wie das ist, so mit dem gelobten Land und mit der heiligen Stadt Jerusalem und mit den ganzen Geheimnissen, die da drum verbunden sind. Und ich denke, das wird dem Volk schon bewusst gewesen sein. Die haben in diesen Dingen sehr lebendig gelebt. Nun kommt aber da natürlich auch noch etwas dazu. Wenn man erstmal schaut, wie es vorher war, so in Ägypten, da hatten sie ja jahrhundertelang eigentlich gar keine Ahnung mehr. Vielleicht noch ein bisschen so, was man halt gelernt hat. Aber eigentlich erinnert doch das Volk in Ägypten fast ein bisschen an den verlorenen Sohn. Und der Vater, der hat natürlich da schon danach geguckt und so. Irgendwie so gut, wie es halt im Moment ging. Aber wenn nun dieses Volk dem Vater wieder näher kommen kann. Und wenn die sich dessen auch bewusst sind, da kommt dann schon raus, hier geht's um etwas extrem Kostbares. Und wir wissen, das ging dann eine ganze Zeit lang gut, aber dann hat's das Volk wieder aus dem Blickfeld verloren. Und dann wurden sie schließlich halt so ein bisschen freiheitlich, dann wurden sie ein bisschen selbstherrlich, dann wurden sie egoistisch und am Ende, da konnte man es mit ihnen eigentlich überhaupt nicht mehr haben. Und wenn man dann so Geschichten letztendlich raushört, wie es zum Beispiel gewesen ist zur Zeit des Propheten Jeremia, so kurz bevor dann Babylon da so das heilige Land eingenommen hat, Jerusalem gefallen ist, das Volk Israel in die Verbannung geführt wurde. Da waren die zwar schon noch am Tempel, da waren die auch noch Israeliten und so weiter, aber im Grunde haben sie diese ganzen Geheimnisse aus dem Blick verloren, haben sie vergessen, haben sie verkauft, verschleudert und haben eigentlich nur noch dem Kultus Genüge getan. Und das war halt ein bisschen Tradition und ein bisschen Kunst und ein bisschen dergleichen. Nicht gut. Und das Ende war vorprogrammiert. Ausreden wird man wahrscheinlich auch gehabt haben. Eben in dem ganzen Bereich von Bildung, Kultur, ein bisschen Studium und dergleichen ähnliches. Die alten Schriften, man vielleicht sogar auswendig gekonnt, aber gelebt hat das alles nicht mehr. Ein ganz wichtiges Problem. Man muss dran denken, auch wenn dieses Volk eingezogen ist ins gelobte Land und auch wenn die Dinge sich so stark konkretisiert haben, das ist noch nicht alles, sondern für den Menschen hier auf der Erde geht es im Moment einmal noch ganz stark auch darum, dass wenn er einen solchen Level erreicht hat, dass er ihn auch wahren kann. Das ist bestimmt auch ein wichtiges Wort in unsere Zeit. Zweite Lesung aus dem zweiten Korintherbrief. Brüder, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi Statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, hier haben wir den Unterschied zwischen dieser Welt und eben auch dem, was nicht mehr so dieser Welt ist. Hier haben wir den Unterschied zwischen Ägypten und diesem Land, diesem auserwählten Land. Hier haben wir den Unterschied zwischen der Sklaverei und der Heiligkeit. Hier haben wir den Unterschied zwischen diesem verlorenen Menschen, der irgendwo, vielleicht in der Wüste und so weiter, ganz untergeht, und dem, der dann gerettet sein kann und der seine Heimat findet, eigentlich im himmlischen Jerusalem beim Herrn. Was für ein Unterschied! Diese Dinge, die kommen nicht von selbst. Die müssen irgendwo auch gefunden werden. Die müssen irgendwo ein Stück weit erarbeitet werden, entdeckt werden. Und eigentlich arbeitet die Menschheit, man kann auch sagen, das Christentum, seit Jahrhunderten, ja seit 2 Jahrtausenden daran. Und es ist schon Wesentliches vorangegangen. Und vieles ist aber auch noch nicht entdeckt. Aber es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, was wir sind und wo wir hingehören. Und das ist sicherlich jetzt nicht jedem bewusst. Es gibt Leute, die stehen vielleicht auch ganz woanders. Aber deswegen dürfen wir uns dessen aber doch sehr bewusst sein. Und wir tragen da auch eine Verantwortung. Zum Beispiel auch unseren Familien und unseren Generationen gegenüber. Wir sind da mittendrin in einem großen Prozess, der seit Jahrhunderten geht. Und ich kann mich immer mal wieder auch zurückerinnern, wie das gewesen ist seinerzeit vor über 50 Jahren, als wir kleine Kinder waren. Und als die Eltern uns da so das eine oder andere gesagt haben. Und es war vielleicht gesagt in den Worten der Kinder. Mir fällt da also so ein Gebet ein oder ein Kinderlied. Das werden viele von Ihnen noch kennen. Manche werden sich vielleicht sogar genieren, so als Erwachsener das in den Mund zu nehmen. Aber ich mache es jetzt mal gerade ganz bewusst. Ich mal zurückerinnern, als sie vielleicht 5 Jahre alt waren. Da hat die Mutter am Bett gestanden, abends, und hat mit ihnen gesungen: Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Hab ich Unrecht heut getan, sieh es lieber Gott nicht an. Deine Gnad und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Kranken Herzen sende Ruh, nasse Augen schließe zu. Lass den Mond am Himmel stehen und die stille Welt besehen. Alle, die uns sind verwandt, Gott, lass ruhen in deiner Hand. Alle Menschen, groß und klein, sollen dir befohlen sein. Soweit, liebe Brüder und Schwestern, dieses einfache Kindergebet. Aber vielleicht haben Sie etwas gemerkt. Lassen Sie das doch mal einfach ein bisschen zu. Wenn man das so einfach reinlässt mal. Was ist das doch bedeutend und gut, dass der Vater im Himmel über uns wacht, auf uns aufpasst, seine Hand über uns hält, damit uns nichts Böses geschieht. Ja, das ist schon so. Und das kann einmal etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Kostbares werden. Auch wenn das Leben schon gelaufen ist und wenn man vielleicht darüber schon alt geworden ist und es jahrzehntelang vergessen hat. Aber irgendwo, wenn das mal in der entsprechenden Situation durchkommt, kann ganz schön wichtig und wertvoll werden. Hab ich Unrecht heute getan? Sieh es, lieber Gott, nicht an. Deine Gnad und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Überleg mal, lieber Mensch, kannst du selbst allen Schaden gut machen? Wie gut ist es doch, dass man vielleicht das eine oder andere auch unter den Schutz des Kreuzes und des Blutes Christi stellen kann. Das sind geistliche Größen, die wirken. Und ich glaube, es ist kein Schaden, wenn wir uns das einmal wieder richtig bewusst machen. Da gibt es etwas ganz Besonderes, das unserem Glauben zu eigen ist. Das können wir zu Hilfe nehmen, das können wir heranziehen. Das wirkt, das gibt es. Und ich denke, es gibt genug Situationen, wo wir vielleicht solche Dinge einmal herannehmen können. Ob als Kinder oder auch als Erwachsene. Und wenn dann auch diese weiteren Dinge hier noch so zu Wort kommen, zum Beispiel von den nassen Augen. Es ist schon schön, wenn zum Beispiel das Kind von den Eltern getröstet wird. Aber es wird auch unter unseren Hörern vielleicht ganz genug Leute geben, die eben nicht getröstet werden, wo halt einmal niemand mehr da ist. Oder wo die Situation so ist, dass es halt einfach ganz schlimm geworden ist, dass man nirgendwo mehr damit hin kann und dass man es in dem Herzen trägt und darüber schon Magengeschwüre gekriegt hat und alles Mögliche so etwas. Stell dir mal vor, du darfst aber dann einmal damit zum Herrn und darfst dich vielleicht sogar bei ihm einmal ausweinen. Und er wird dann mit seiner liebenden Hand auch deine nassen Augen ganz vorsichtig zumachen. Lieber Mensch, das tut gut. Das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Das kann man nirgendwo kaufen, sondern wenn das einmal so vor dem geistlichen Auge aufgeht, das ist eine ganz große Kostbarkeit. Und dann auch, dass man so alle im Gebet noch einmal dem Herrn vorstellen kann. Ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, als wir das früher als Kinder gesungen haben. Da haben wir für alle gebetet. Für die Tante Margret, für die Tante Lisbeth und den Onkel Erhard. Und die waren alle mit drin. Und die Tante Toni in Amerika, Oma und Opa und die Nachbarin und so weiter. Einfach alle. Auch die anderen Kinder und die Cousinen und so weiter und so weiter. Einfach alle. Und da haben wir damit eigentlich so alle, die uns lieb und teuer und verwandt waren, dem lieben Gott in die Hand gelegt. Und damit alle beim lieben Gott diese Sicherheit und diese Geborgenheit finden können. Was ist das wertvoll? Was ist das gut? Auch noch nach 55 Jahren. Und liebe Brüder und Schwestern, holen Sie es mal wieder raus. Holen Sie mal diese Kostbarkeiten wieder raus. Und vielleicht haben Sie auch Kinder und Enkelkinder. Vorenthalten Sie es denen nicht. Lassen Sie die daran teilhaben. Das ist hier noch ganz viel mehr als nur ein wichtiges Kulturgut. Das ist Seelenpflege in allerhöchster Form. Das ist eigentlich sozusagen fast auch sowas wie ein Vorbereitungskurs auf die Begegnung mit dem Herrn. Und dran denken, eigentlich sind wir schon ganz nah dran. Wir sind ähnlich wie das auserwählte Volk Gottes, bei dem es halt dann so war, als das mit der Wüste zu Ende war, ist im gelobten Land schon ganz viel konkreter geworden ist. Die sind schon über das Manna hinausgekommen und haben schon ein bisschen mehr sehen dürfen. Und bei uns mag das eigentlich schon auch ganz ähnlich sein. Nun stell dir mal vor, du darfst es einmal richtig spüren, wie du eingeborgen sein kannst in die Liebe Gottes und wie der Herr auch nach den Dingen schaut. Und dann vergleiche das mal nur mit der kleinen Scheibe von der heiligen Hostie, wie es vielleicht ein Ungläubiger sieht. Der sieht nur Stückchen Brot, weiße Scheibe, und das ist halt der Kultgegenstand der Katholiken oder so ähnlich. Aber nun überlege mal, wenn es sich dir erschließt, was da alles drin ist und wie wohl und gut es der Seele tut und wie weit es den Menschen da auch voranbringen kann in der Liebe und so, dann wirst du gemerkt haben, da ist mehr. Und nun aber dran denken, wir wissen noch längst nicht alles. Da können sich vielleicht mal immer wieder so einzelne Teile ein bisschen weiter aufschließen. Aber denke dran, eines Tages möchte der Herr uns alles zeigen. Und das Tempo dahin, das bestimmen eigentlich wir. Alles ist schon da, alles ist vom Herrn schon bereitet. Jetzt geht's einfach um den Menschen, jetzt geht's einfach um uns, dass wir dann eben auch mitkommen. Von daher arbeiten Sie mit diesen Kostbarkeiten, die wir haben, und nehmen Sie auch die mit, die Ihnen anvertraut sind. Ganz besonders Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land, und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Er schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein ältester Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es erinnert ja gewissermaßen auch an die Geschichte der Menschheit. Denken wir noch einmal zurück nach Adam und Eva und wie es dann da eben gegangen ist. Wie sie dann fortgegangen sind aus dem Paradies und wie dann eigentlich der Vater im Himmel für sie immer mehr in die Ferne gerückt ist. Und wie dann die Menschheit das alles total aus den Augen verloren hat. So lange Zeit. Und dann, so ganz langsam, haben die Menschen sich daran erinnert. Ganz langsam ging es zurück. Dem Herrn entgegen. Und wir können immer wieder so einzelne Flecken sehen, einzelne Punkte, einzelne Momente, wo da was geschehen ist, bei Noe, bei Abraham und so weiter. Und immer wieder ist es ein kleines, kleines bisschen mehr geworden, diese Erinnerung. Und die Menschen hatten immer wieder lange, lange Pausen dazwischen. Eben zum Beispiel in Ägypten, so lange Jahrhunderte. Und dann hat sich Mose daran erinnert, hier ist etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Großes. Hier gibt es eine Lösung für die unlösbaren Probleme. Und endlich sind sie losgegangen, dem Vater entgegen. Endlich haben sie sozusagen seine Gegenwart in Anspruch genommen und sofort ist total viel passiert. Und dann sind sie eben nach und nach durch die Wüste gekommen, mit ihren vielen Rückfällen natürlich, aber immerhin, irgendwann standen sie vor den Toren Jerichos. Eigentlich ein vergleichbarer Weg. Und im Grunde ist es doch auch mit unserem Weg so gar nicht viel anders. Und wir können uns eigentlich als Teil dieser Familie sehen, von der hier die Rede ist. Und wir werden uns in verschiedenen Rollen immer wieder finden. Wir werden vielleicht auch da und dort schon Leute sehen oder Gruppierungen sehen, die uns vielleicht fremd sind oder uns nicht liegen. Und dann könnten wir vielleicht auch in Versuchung geraten, so zu werden wie dieser zweite Bruder, von dem da die Rede ist. Und der erste, der war ja nun wirklich ganz weit weg. Der war ja nun wirklich eigentlich ein ganz Verlorener. Der hat ja eigentlich auch gar nichts mehr gewusst. Und man kann sich das schon auch vorstellen, wie der dieses ganze Vermögen des Vaters verschleudert hat, das über vielleicht Jahrhunderte gewachsen war. Es ist kein Problem, so ein Vermögen, wo vielleicht 300 Jahre Familienarbeit dahinter stehen, innerhalb weniger Wochen mit irgendwas zu verprassen. Und vielleicht müssen wir sogar auch ein bisschen uns immer wieder daran erinnern, dass es mit den Werten unseres Glaubens auch so gehen kann. Schau dir mal an, so ein Kölner Dom, der ist in ein paar Jahrhunderten aufgebaut worden. Mit den entsprechenden Mitteln kann der innerhalb von 5 Minuten in einen Trümmerhaufen verwandelt werden. Das Aufbauen, das ist dann wesentlich schwieriger. Und so eine ähnliche Geschichte wird es wohl gewesen sein mit diesem verlorenen Sohn, der hat ganz schön was zertrümmert. Und jetzt aber kommen doch diese alten Erinnerungen wieder durch. Am Anfang wird er sich gescheut haben. Und dann kommt die innere Stimme, die dann in dem Moment, wenn so ein Gedanke kommt, so in den Geist hineinflüstert: Du bist peinlich, du bist weibisch, du bist kindisch, das kannst du nicht bringen, du blamierst dich. Und so weiter. Und auf der anderen Seite kommt aber dann doch wieder dieser Vater durch, so mit den Erinnerungen und so. Und dann mögen diese beiden Kräfte vielleicht auch mal eine ganze Zeit lang kämpfen. Und dann muss man ja schließlich stark sein und ein Mann sein und ein Held sein und kein Weichei sein und so weiter. Und dann kommen noch irgendwelche Leute und sagen entsprechende Sachen und dann geniert man sich wieder und dann sagt man nichts mehr und dann kriegt man wieder einen Rückfall und dann geht's wieder los und so weiter. Aber die Dinge im Inneren, die geben keine Ruhe. Und irgendwann, und wenn es hier am Schweinetrog ist, kommt der Zeitpunkt, wo man sagt: Jetzt wage ich's einmal. Oder denk dann auch dran, das kannst du ja mal vielleicht probieren, wenn du alleine bist. Da müssen ja gar keine starken Leute zugucken, die dich dann anschließend auslachen oder sowas, sondern sei doch mal einfach mit Jesus allein und sag ihm mal so die Dinge aus deinem Herzen. Lass es mal zu, braucht ja erstmal gar niemand mitbekommen. Und dann beobachte mal, was sich tut. Da geschieht dann schon etwas. Und das geht dann auch weiter. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, sich doch einmal diesen Dingen ein wenig anzunähern. Mach's vielleicht erst einmal ganz alleine für dich. Und werd ein bisschen vertraut mit dem Herrn in deinen Gedanken. Nimm dir doch durchaus auch diesen Sohn hier so ein bisschen zum Beispiel. Der steht dann da und in einem unmöglichen Umfeld natürlich. Aber seinem Inneren kommen diese Gedanken hoch und diese Schweine, die da um ihn drumherum sind, die werden ihn nicht auslachen und die werden ihn auch nicht verraten. Dann trägt er es einmal in seinem Herzen Und irgendwann geht er los. Da muss er mit niemandem groß drüber sprechen, weil die Leute hätten das eh nicht verstanden. Solange der jetzt da kein Geld mehr hat und so, da braucht er auch nichts mehr zu sagen, nichts mehr einzubringen. Aber jetzt kommt dieses Ziel langsam immer mehr vor Augen und immer deutlicher durch. Und dann schafft er es schließlich, so von dem theoretischen Gedanken, von dieser Tiefe des Herzens, die niemand mitkriegt, wo man auch nicht sagt, da schafft er es nun doch, einfach durchzugehen. Und dann eines Tages zu dem Vater zu kommen. Und das, was er so in den Gedanken und in der Theorie und in den geistlichen Bildern und im Verborgenen und in diesem so Verhängten, was er da so in seinem Herzen getragen hat, das wird jetzt zur Anschauung. Man stelle sich noch einmal vor, was das bedeutet. Oder man schaue auch noch einmal so die verlorene Menschheit an, die zuerst gar nichts hat. Und dann fängt sie an, eine Ahnung zu bekommen. Und vielleicht erst einmal wieder so etwas wie ein ganz verborgenes Bild vom Vater. Und der Vater, der ist ja dann auch noch gar nicht so richtig da. Aber irgendwie merkt man schon, da ist was und du darfst dich ihm annähern. Und dann vielleicht fast so ähnlich, wie dass man das erste Mal verstohlen in die Kirche geht, so ganz heimlich, natürlich so als selbstsicherer Tourist und so, aber im Herzen dann doch schon mal ganz anders. Und dann wirst du vielleicht mal einen ersten Blick auf so eine Monstranz werfen, mit der heiligen Scheibe drin, mit der heiligen Eucharistie, mit diesem Weißen, wo viele Leute vielleicht gar nicht so genau wissen, was das ist und wie das heißt und so und was da dahinter ist. Aber das kann man auch nachlesen. Das kann man ja, da kann man sich ja mal auch ganz einfach informieren und so. Und dann wird das mehr und mehr und mehr. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man ihn in der Heiligen Kommunion schon ganz schön intensiv begegnen kann. Aber nun stell dir mal vor, der Tag, der Moment, wo du ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehst, mit deiner ganzen Geschichte, und er dich so in Empfang nimmt, wie er den verlorenen Sohn empfangen genommen hat. Lass diese Geschichte durchaus ein bisschen rein. Stell dich mal mit deinem Leben und mit deiner Lebensgeschichte dazu. Und nun kannst du am Ende vielleicht auch so zur Hilfe noch einmal vergleichen. Da kommt nämlich dann der andere Sohn und fängt noch einmal an zu lachen und entsprechende Sachen zu sagen und das so ein bisschen zu entwerten. Erstens ist jetzt nicht mehr die Zeit da, sich zu genieren oder zu schämen oder so. Jetzt hast du so intensiv Gutes erfahren, dass dir schließlich auch die Unkenrufe so eines Zweiten dann halt gar nichts mehr ausmachen. Einmal das, sondern vielmehr auch noch ein Zweites, nämlich dieser, der da jetzt noch so schlimme Dinge sagen muss. Das ist ja eigentlich auch ein Armer. Und der darf vielleicht, wenn er das ein bisschen genauer betrachtet, kapieren. Der Herr hat doch für ihn eigentlich auch alles dieses Gute parat. Er hat's nur noch nicht in Anspruch genommen. Wahrscheinlich hat er sich einfach auch viel zu viel geniert. Und wenn du genau hinschaust, ist es wieder diese Stimme im Hintergrund. Das kannst du doch nicht bringen. Du blamierst dich. Das ist doch eine Schande. Das ist doch weibisch. Das ist doch kindisch. Das ist doch was für Weicheier. und so weiter. Lasst euch von diesen Gedanken und von diesen Anfechtungen nicht ins Boxhorn jagen, sondern lasst diese Dinge am Straßenrand liegen und macht euch auf, dem Herrn zu begegnen. Es tut so gut, unter seinem Schutz geborgen zu sein. Auch wenn du eine schlimme Geschichte zur Heilung mitbringen solltest. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem Kloster Waghäusel sprach zu ihnen Pater Hermann Josef Hubka.